zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Vielen herzlichen Dank für die tolle Einführung. Ich muss vielleicht zu meiner Person noch sagen, also ich bin nicht immer Batterieforscher gewesen. Ich hatte ursprünglich mal begonnen, auf einem Umweltthema zu arbeiten, am damaligen Kernforschungszentrum Karlsruhe, das ist ein paar Jahre her, und bin dann gekommen zu einem Bereich, in dem es um künstliche Kraftstoffe geht. Heute würde man sagen E-Fuels, also hatte ich dann eine Aktivität aufgebaut. Und dann war ich sehr lange im Bereich Wasserstoff tätig, 12 Jahre, habe da diverse Aktivitäten geleitet und war auch Vertreter Deutschlands bei der Internationalen Energieagentur in Sachen Wasserstoff. Und dann Ende der 2000er Jahre, Anfang der 2010er Jahre kam das Thema Batterie mit Macht auf. Und wir hatten im Wasserstoffbereich so eine gewisse Sättigung in den Ergebnissen beobachtet. Also da kam man bis zu einem gewissen Punkt. Und wir haben neue Aufgaben gesucht. Und deshalb fanden wir es ganz spannend, auch mal was mit Batterien zu probieren. Wir haben dann auf dem Thema angefangen, das ist gar nicht so weit weg von Wasserstoff, insofern hat es ganz gut gepasst. Und wie das immer so ist als Newcomer, man kommt da rein, man weiß eigentlich noch gar nicht genau, was so alles nicht geht. Deshalb probiert man manche Sachen einfach aus und hurra, wir haben dann die ein oder andere neue Batterie erfunden und kamen dadurch auch sehr schnell, ich sag mal, in Bekanntheitsgrad. Heute wird es darum gehen, dass wir versuchen, dieses Batteriethema ein bisschen einzuordnen und wie es auch aussieht mit alternativen Methoden, vor allem im mobilen Bereich und wohin die Reise geht im Augenblick. Und ich würde eigentlich gerne anfangen mit einer kleinen Zeitreise. Also wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, ins Jahr 4000 zu reisen und könnten da zurückblicken auf das, was so in der Menschheit, so Menschheitsgeschichte so passiert ist. Da würde man also sehen, dass wir um das Jahr 1900, 2000 etwa plötzlich einen riesigen Anstieg im Verbrauch fossiler Energieträger zu beobachten ist. Das ist natürlich auf die Verbrennung von Öl, Gas und Kohle zurückzuführen. Und das Schwierige für uns Menschen ist natürlich, dass wir unsere Wirtschaft, unser Wohlergehen eigentlich auf diesem Verbrauch hier aufgebaut haben. Das heißt, jetzt also die Frage, wie ersetzen wir das Ganze? Unsere Wirtschaft hängt davon ab, dass wir einigermaßen preisgünstige Energie gut verfügbar haben, dass wir damit unsere Güter herstellen können, dass wir uns fortbewegen können und so weiter. Und wie wir diese Lücke füllen hier, das ist sicher eine der größten und schwierigsten Fragen, denen wir Wissenschaftler und Ingenieure im Augenblick gegenüberstehen. Ja, wie geht's denn weiter? Im Augenblick sind verschiedene Optionen in der Diskussion. Eine davon, die jetzt auch immer wieder politisch hochgekocht wird, ist die Renaissance der Kernkraft. Wir sind ja ausgestiegen mit einem Beschluss von 2011, 2022 war das Ausstiegsdatum, dann wurde es noch ein paar Monate verlängert und dann im April 2023 sind die letzten Reaktoren vom Netz gegangen. Also ich fange jetzt mal mit den Uranressourcen an, weil es wird eigentlich immer so vorausgesetzt, so nach dem Motto, ja, wir haben ja unglaubliche Mengen von Uran, das reicht noch für hunderte von Jahren und sowas. Tatsächlich ist es so, wenn Sie die Geologen fragen, dann sagen die unabhängig voneinander, wir haben an einigermaßen gut abbaubarem Uran, was einigermaßen sinnvoll noch abgebaut werden kann, haben wir etwa 2,1 Millionen Tonnen. Unser Uranverbrauch im Augenblick sind etwa 55.000 Tonnen pro Jahr. Das heißt, da kann man ausrechnen, dass die Uranressourcen vielleicht noch für 40 Jahre verfügbar sind. Das heißt nicht, dass das ganze Uran auf der Erde alle ist, sondern da gibt es auch noch riesige Mengen in Weltmeeren und so weiter. Das ist allerdings sehr, sehr, sehr verdünnt. Und der Aufwand, das dann rauszuholen und sowas, der würde sich dann nicht mehr lohnen. Ja. Das heißt, auch Kernkraft ist mit einem Zeithorizont verbunden. Man kann dann noch hergehen und kann die verbrannten Brennstäbe aufarbeiten und kann dann schnelle Brüter betreiben. Die schnellen Brüter, die es mal gab, sind alle stillgelegt, also zumindest die zivilen. Da läuft nichts mehr, weil einfach die Materialansprüche zu stark waren. Die haben sich alle nicht rentiert. Und man steigt in die Plutoniumwirtschaft ein. Das nächste ist, wenn wir so mal anschauen, wie lange so ein AKW läuft, dann sind es bisher im Schnitt 43 Jahre gewesen. Ja. Das heißt, Sie können im Prinzip, wenn Sie schauen, wann die meisten Kernkraftwerke ans Netz gegangen sind, das war so in den 70er Jahren etwa, können Sie praktisch so ein Ausklingsszenario sich auch ausrechnen. Und tatsächlich ist es so, dass sich das schon bemerkbar macht. Also der Anteil von Kernkraft im Strommix ist global von 17% im Jahr 2000 auf derzeit 9% gesunken. Ja. Und wenn wir jetzt diese 9% zumindest halten wollen, dadurch, dass immer mehr vom Netz gehen, müssen auch zusätzlich immer mehr neue gebaut werden, um die zu ersetzen, kann man ausrechnen, bis 2050 würden etwa 270 neue Reaktoren gebraucht, nur um den gegenwärtigen Anteil von Kernkraft am internationalen Strommix zu halten. Das wären also 11 neue Reaktoren pro Jahr etwa. Zurzeit gehen 6 ans Netz, also war im letzten Jahr so, gleichzeitig sind 4 stillgelegt worden. Ja, und dann ist es auch so, dass in Europa neue Kernkraftwerke sehr teuer sind. Ne? Frankreich bewegt sich da ein bisschen auf ein Dilemma zu, die haben 56 alte Reaktoren. Einer ist jetzt mit viel, viel Mühe neu gebaut worden, für den 7-fachen Preis, als der mal veranschlagt war. Und das hat jetzt auch dazu geführt, dass der französische Rechnungshof einen Brief geschrieben hat an den Präsidenten, hat gesagt, er soll bitte alle Atomprojekte stoppen, weil das sei nicht finanzierbar. Ein Rechenbeispiel kann man auch aus einem anderen Kraftwerk nehmen. Da gibt es in Großbritannien gibt es das Hinkley Point C Kraftwerk. Es war mal geplant für 13,2 Milliarden Euro. Ist im Augenblick bei 59 Milliarden Euro. Das ist also auch ziemlich teuer. Und dann kann man jetzt schon sagen, okay, der Strompreis, der da mal erzielt werden muss, da liegt irgendwie bei 14, irgendwas Cent pro Kilowattstunde. An der Börse kostet der Strom aber nur 6 Cent. Das heißt, der britische Steuerzahler muss dann über die Laufzeit 8 Cent pro Kilowattstunde zuschießen, subventionieren. Das macht dann so über die Laufzeit etwa 100 Milliarden britische Pfund. Frage ist, wer zahlt denn die Differenz zwischen den 13,2 Milliarden und den 59? Ist aber noch nicht fertig, also kann noch ein bisschen weitergehen. Wer zahlt denn die Differenz? Weiß es jemand? Wer ist denn der Bauherr? Bauherr ist die französische EDF, Électricité de France oder Areva, Tochtergesellschaft. Die sind zum britischen Staat gegangen, haben gesagt, wir haben jetzt solche großen Mehrkosten über die Jahre hinweg, könnt ihr uns da nicht noch unterstützen? Und dann hat die Regierung gesagt, wir haben einen Vertrag. Also früher hätte es wegen sowas Kriege gegeben, aber im Klartext zahlt dieses Kraftwerk jetzt der französische Steuerzahler. Ja, so sieht's aus. Okay, also so viel dazu. Ich will damit nur sagen, es ist vielleicht nicht so einfach, als es manchmal dargestellt wird. Wir haben eine begrenzte Laufzeit, wir haben begrenzte Ressourcen und wir haben zumindest in Europa irrsinnig hohe Kosten. Ja. Also wie gesagt, Frankreich hat 56 alte Reaktoren, einen haben sie jetzt mit Mühe und Not ersetzen können. So, wie sieht's mit der deutschen Energiewende aus? Die ist ja bekanntermaßen gescheitert. Die ist wahrscheinlich gescheitert, weil sie nur von 62% Kohleanteil auf 22% runtergegangen ist. Und ein Trend, der sich fortsetzt. Also manchmal verstehe ich jetzt die Sachen nicht immer, die so in der Presse kolportiert werden. Wir haben auch hier, sieht man schon, die letzten Kernkraftwerke abgeschaltet, 2023. Damals hatten sie noch einen Anteil von 6% am Strommix, wurden ersetzt durch 50% Erneuerbare, 25% Gas und 25% Kohle. Ja. Also nicht 100% Kohle, wie da manchmal immer behauptet wird. Ja, und dann ist auch immer ein ziemlich riesiger Aufschrei, wenn dann Atomstrom aus Frankreich importiert wird. Das ist eine ganz normale Sache in Europa. Wir kriegen unser Hauptanteil an Strom, den wir importieren. Nicht deshalb, weil wir nicht im Lande erzeugen können, das könnten wir jederzeit, sondern weil er zu der Zeit billiger ist am Markt. Und deshalb haben wir oft auch dänischen Windstrom oder manchmal auch französischen Atomstrom. Die Franzosen kaufen auch von uns Windstrom im Winter, wenn sie Bedarf haben. Die haben ja ihre Heizungen oft direkt elektrisch. Ja, und insgesamt kamen 2% Strom aus anderen Ländern netto. Ne? Ein Viertel kam aus Frankreich. Also 0,5%, davon sind 60% Kernkraft, also 0,3%. Ja. Gut, am Ende des Tages werden wir auf lange Frist sowieso nicht drum rumkommen, auf erneuerbare Quellen zu gehen. Das heißt, wir können entweder sagen, wir bauen jetzt noch Kernkraftwerke, keine Ahnung, wer die bezahlen soll, aber wir könnten das machen. Die wären dann etwa 2040 fertig oder 2035, wenn es schnell geht. Dann könnten wir die noch 10 Jahre betreiben, dann ist Uran alle. Dann müssen wir uns eh irgendwas überlegen. Ja. Gibt noch andere Ideen, dass man Thoriumreaktoren verwendet, weil Thorium viel häufiger ist als Uran. Es gibt aber keine Reaktoren. Ja. Beziehungsweise es gab mal einen Reaktor, den Thorium-Hochtemperaturreaktor in Hamm. Der ist aber stillgelegt worden, weil erstens mal ging er ständig kaputt, weil innen drin eine sehr aggressive Salzschmelze war. Und zweitens haben sich unerwarteterweise, auch sogar von den Physikern unerwartet, hochradioaktive Spaltprodukte gebildet, die man nicht auf dem Radar hatte. Und das hat dann das ganze Konzept ins Wanken gebracht. Also, Speicherung erneuerbarer Energie. Hier ist auch nicht alles rosig. Ja. Also einfach ist gar nichts, kann ich Ihnen gleich mal sagen. Was wir da machen müssen, ist, wir müssen das Profil des Bedarfs praktisch füllen mit dem Angebot. Und das Angebot deckt sich halt nicht immer mit dem zeitlichen Verlauf des Bedarfs. Deshalb müssen wir Energie verschieben, im Stundentakt oder im Tagestakt oder was auch immer. Und das können wir im Wesentlichen auf 3 verschiedene Arten machen. Also das in der Mitte, portabel, das kennen wir alle, haben wir in der Hosentasche. Stationärspeicher sind im Augenblick sehr stark im Kommen. Ich zeige nachher noch was dazu. Und dann gibt's natürlich noch die Elektromobilität. Ja. Und mit der würde ich gerne mal anfangen. Das ist so die herausforderndste Form, auch für die Energiespeicher. Und das fordern natürlich so Leute wie uns, die an Batterien forschen, nicht besonders heraus. So, wenn Sie jetzt heute anfangen und wollen neues Auto Konzept entwickeln oder auf die Straße bringen, dann würden Sie also erstens mal feststellen, ein Benziner würden Sie heute nicht mehr genehmigt bekommen. Also wenn Sie jetzt heute, wenn es kein Benzinauto gäbe, Und Sie würden das jetzt erfinden und würden es genehmigen wollen, würden Sie keine Genehmigung kriegen. Warum? Haben Sie eine Idee? Naja, versuchen Sie mal eine Genehmigung zu kriegen, dass Sie mit einem Fahrzeug, mit einem einfachen Plastikbehälter 50 Liter von einer hochentzündlichen, krebserregenden Flüssigkeit durch die Gegend fahren dürfen. Geht nicht. Im Benzin ist Benzol drin, das ist krebserregend, ganz einfach. Ja. Und dann noch in einem einfachen, nicht doppelten Behälter, sondern einfachen Plastikbehälter, schwierig. Ja. Also, woran muss man denken? Wir müssen heutzutage dran denken, wenn wir einen neuen Antrieb entwickeln, welchen Beitrag könnte denn dieser Antrieb leisten zur Minderung des Treibhausgasausstoßes? Das ist eine Sache. Dann, wie effizient ist der Antrieb? Das heißt, von der Energie, die ich da reinstecke, wie viel geht denn wieder als nutzlose Wärme verloren und wie viel geht denn tatsächlich, dringt bis zum Rad durch und sorgt für den Vortrieb. Das nächste ist, wie ist die Rohstoffsituation? Können wir überhaupt eine Weltflotte von Fahrzeugen mit diesem Antrieb ausstatten? Ja, gibt es da genügend Rohstoffe? Und dann gibt es noch andere Sachen wie Nutzerfreundlichkeit, Kosten, Sicherheit. Und ich werde jetzt im Folgenden mal auf ein paar dieser Punkte eingehen. So, dann gibt es noch andere Vorschläge, die auch wieder eigentlich durch die Politik reingekommen sind, muss man sagen. Europawahlkampf war das dann ganz stark im Kommen. Wir machen unsere Bestandsflotte klimaneutral, indem wir sogenannte E-Fuels, also künstliche Kraftstoffe, verwenden. Das ist ein Satz, in dem sind mehrere Fehler. Also erst einmal gibt es keine Methode überhaupt, die klimaneutral wäre. Auch batterieelektrisch ist nicht klimaneutral. Und das schon gar nicht. Und dann können wir unsere Bestandsflotte nicht morgen klimaneutral machen. Also klimaneutral sowieso nicht, aber wir können die Bestandsflotte nicht mit E-Fuels ausstatten. Warum? Dafür hat sich die Internationale Energieagentur interessiert und die haben 2023 mal alle Projekte weltweit gemonitort und haben einfach mal zusammengetragen, was ist denn geplant bis zum Jahre 2035? 2035 ist das Jahr, wo dann die fossilen Kraftstoffe durch irgendwas anderes abgelöst werden sollen. Und dann kam es also raus, global ist geplant bis 2035 E-Fuels mit einem Energiegehalt von insgesamt 45 Terawattstunden pro Jahr zu produzieren. Wie viel ist das denn? Das ist etwa ein Tausendstel der Erdölproduktion im Augenblick. Und wenn sie das alles einsammeln würden auf der ganzen Welt und würden es nach Deutschland bringen und sie packen es nur in die PKWs, nicht in die Schiffe, die es viel dringender brauchen, oder in die Flugzeuge, sondern nur für die PKWs, dann könnten wir 8% unseres deutschen Spritverbrauchs damit decken. Ja. Aber dann geht alles nach Deutschland, kriegen auch die Österreicher nichts. Ja. So. Okay, jetzt kommt's aber. Von diesen Projekten ist nur 1% durch Investments wirklich gesichert. Das heißt, wir reden gesichert über ein Hunderttausendstel der aktuellen Erdölproduktion. Und wie man jetzt, ich habe in einem Podcast den Herrn Wissing mal gefragt, wie man das machen mit dem 1/100, dass wir morgen klimaneutral wählen. Ja, wollte man nicht antworten. Also das sind ziemliche Bauernfänger unterwegs in dem Gebiet. Also vor allem in der Politik ist unglaublich. Ja. Also ich rate immer dazu, guckt euch die Zahlen an, was ist da tatsächlich geplant und was wird da gemacht, was ist realisierbar. Okay, ja, und dann kommen wir mal zu der Technik selber. Es gibt relativ klare Unterschiede, die in der Antriebstechnik auch sichtbar sind. Ja, und das hat eben auch dazu geführt, dass sich in verschiedenen Teilen der Welt die Technik sehr, sehr schnell weiterentwickelt. Und der Anführer im Augenblick, Sie ahnen schon, ist China. Ja. Und das ist für Deutschland insbesondere deshalb wichtig, weil 70% unserer Pkw gehen in den Export. Ja. Das heißt, also wir können nicht hergehen und können sagen, ja, wir können es schon machen, ja, aber wir ziehen jetzt in Deutschland irgendwie so einen Zaun, wie so ein gallisches Dorf, und dann machen wir hier nur noch Verbrenner und der Rest der Welt ist uns egal. Wenn wir das tun, bin ich sehr davon überzeugt, dass wir in Deutschland weiterhin Spitze im Verbrennerbereich bleiben. Aber in einer schrumpfenden Nische. Das muss man sich halt bewusst machen. Wir haben in Deutschland, im letzten Jahr gab es ja diese Einbrüche, haben Sie überall gelesen, was die Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen angeht. Es gab zwei Länder, in denen das der Fall war, Deutschland und Italien. Ja. Den Rest der Welt hat irgendwie, ich glaube, plus 19% Zuwachs gehabt, China deutlich mehr. Und das muss man sich schon vergegenwärtigen, wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Man kann da nicht zurück. Wenn wir da zurückgehen oder wenn wir stehen bleiben auch nur. Die Firmen würden weiterhin tolle Verbrenner bauen. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Aber sie machen sich hübsch als Übernahmekandidat oder sie verschwinden ganz. Darüber muss man sich im Klaren sein. So, jetzt kommen wir mal zu den elektrischen Antrieben. Da gibt es im Wesentlichen zwei Sorten, batterieelektrische. Das ist also ein relativ einfaches Prinzip. Wir haben irgendwie Sonne oder Wind, erzeugen elektrische Energie, die speichern wir direkt in der Batterie und der Strom aus der Batterie treibt dann Elektromotoren an, die auf dem Rad sitzen. Der zweite Antrieb, der elektrisch ist, bei dem wird der Strom an Bord des Fahrzeugs erzeugt. Ja. Und zwar aus einem Brennstoff. Und der Brennstoff ist Wasserstoff. Also Wasserstoff und Luftsauerstoff machen wir in einem Gerät, das nennt sich Brennstoffzelle, bringen wir zur Reaktion. Dabei entsteht Wärme, es entsteht elektrischer Strom, es entsteht Wasserdampf. Ja. Wärme und Wasserdampf gehen in die Umwelt und ansonsten kommt da kein Dreck raus aus dem Auspuff. Das ist das Gute dabei. Das Problem dabei ist, Wasserstoff wächst nicht auf Bäumen. Und der muss erstmal hergestellt werden. Und das ist ein relativ aufwendige Prozess- und Technologiekette. Also wir müssen erstmal mithilfe von Strom Wasserstoff erzeugen in einem sogenannten Elektrolyseur. Da verliere ich schon mal 30% meines Wirkungsgrads. Dann muss ich den aufreinigen, ich muss ihn komprimieren auf 250 Bar. Für den Transport verliere ich nochmal 13-15%. Dann bringe ich ihn an die Tankstelle. An der Tankstelle muss der Wasserstoff auf 1050 Bar hochkomprimiert werden, auf minus 40 Grad abgekühlt, weil er so eine Eigenschaft hat, dass er sich beim Expandieren erhitzt. Ne? Alle anderen Gase, die kühlen sich ab beim Expandieren, der Wasserstoff wird heiß, da wird er vorgekühlt, verliere ich nochmal 20% des Wirkungsgrads. Und dann in der Brennstoffzelle nochmal, verliere ich nochmal 50% des Wirkungsgrads. Das heißt, während ich im batterieelektrischen Fall 75-80% des Stroms direkt auf die Räder bekomme, sind es im Wasserstofffall halt nur 18-20%. Ja. Das kann man alles machen. Ja. Die Technik funktioniert. Sie funktioniert auch gut. Daimler ist Ende der 90er Jahre mit ihrem F-Zell oder mit dem Neckar oder was es war, einmal um die Welt gefahren. Das geht. Ja. Nur, zu den Problemen komme ich noch. Kosten sind ein Problem. Und die Frage ist wo kommt der Wasserstoff her? Und was sie halt auch nicht von den Vertretern der Wasserstofffreunde, zum Beispiel im Bayerischen Wirtschaftsministerium, hören, sie brauchen halt viermal so viele Windräder. Ja. Und ich glaube, das ist vor allem in Bayern wäre das ein kritisches Thema. Das würde man ungern hören, glaube ich. Ja. Also, man kann das machen, aber es hat halt, es bringt Randbedingungen mit sich. So, da ist der VDE, kennen Sie auch, Verein Deutscher Elektroingenieure, ist hergegangen, hat gesagt, wir machen jetzt mal eine ganz andere Rechnung auf. Wir stellen uns vor, wir haben ein Windrad und mit dem betreiben wir jetzt unterschiedliche Fahrzeuge mit der Energie. Also Strom oder wir stellen Wasserstoff her oder wir stecken das in E-Fuels. Und dann kamen die also zum Schluss, also ein Windrad könnte 1600 Pkw übers Jahr antreiben, 600 Wasserstoff-Pkw, da haben wir wieder diesen Faktor 3, oder 250 Pkw mit E-Fuel. Ja. Also sie bräuchten also für E-Fuel, um dann die E-Fuels zu herzustellen und das so zu betreiben, bräuchten sie also die 7-8-fache Menge an Energie, also 7-8-mal so viele Windräder. Was zu machen. Und das kriegen sie auch nicht CO2 kostenlos. So, im Batteriebereich, da gibt es ja diesen berühmten Fußabdruck, der ändert sich im Augenblick stark, vor allem durch zwei Dinge. Das eine ist, die großen Batteriehersteller verwenden jetzt immer mehr und immer konsequenter erneuerbare Energie für ihre Herstellung. Und vor allem werden die Prozesse optimiert. Also die Prozesse der Batterieherstellung, da gibt es also große Teile, wie zum Beispiel die Trocknung von dieser Paste, die da auf die Folien gestrichen wird. Das macht man jetzt alles trocken, braucht man kein Lösungsmittel mehr zu verdampfen. Man spart irrsinnige Mengen an Energie. Anderer Punkt, Kosten. Kosten sind ja einer der kritischsten Faktoren bei der Anschaffung von einem Elektroauto. Und da hat sich vor ziemlich genau 10 Jahren in den USA mal ein Ökonom Gedanken gemacht. Also hatte mit Batterien eigentlich nichts am Hut oder mit Elektrofahrzeugen. Der hat einfach gesagt, naja, wir wissen von neuen Technologien, da gibt es eine sogenannte Lernkurve. Je mehr dieser Teile produziert werden, desto billiger wird das Ganze. Und er hat dann einfach mal gesagt, ich nehme jetzt mal den Fall von einem Batteriefahrzeug mit 350 bis 400 Kilometer Reichweite und schau mal, wie sich das entwickelt. Ja. Und dann ist er mit der Kurve, ist er dann hausieren gegangen auf Konferenzen. Die haben alle gelacht und haben ihn heimgeschickt. Tatsächlich passiert ist Folgendes. Am Anfang, das heißt 2014, gab es eigentlich nur ein Fahrzeug, was das überhaupt konnte. Ja, das war das Tesla Model S, damals eine gigantische Reichweite von 400 Kilometer. 5 Jahre später kam das Tesla Model 3. Und das hat keine $80.000 mehr gekostet, sondern nur noch $35.000. Ja. Jetzt haben Sie schon gemerkt, mittlerweile fangen die Chinesen an, hier mitzumischen und das zu übernehmen. Was dieses Jahr rauskam, ist das BYD Model Queen Plus. Das fährt mit einer Batterie rum, die liefert 400 Kilometer WLTP-Reichweite. Batterie fährt ohne Kobalt, ohne Nickel, nur auf Eisenbasis, kostet €14.000. Ja. Und wir kommen jetzt hier auch in so einen Bereich rein, wo man jetzt an andere Speicher denkt, also Stationärspeicher zum Puffern der Netze. Und die Kosten sind jetzt mittlerweile so niedrig, dass man richtig große, dicke Speicher bauen kann. Und das passiert auch. Nur als Vergleich, Wasserstofffahrzeuge gibt es 2 auf dem Markt. Toyota Mirai und der Hyundai Nexo. Der Nexo hat etwa 500 Kilometer Reichweite, also ein bisschen mehr. Der kostet etwa €80.000 im Verkauf und €120.000 in der Produktion. Das ist ungefähr so wie der Wasserstoffdiesel von BMW. Nee, das Wasserstoff X5H oder sowas von BMW, was jetzt auch der Wirtschaftsminister fährt. Kostet €150.000 oder sowas. Verbrauchskosten, wenn Sie damit 100 Kilometer fahren, in Deutschland sind es etwa 20 Euro. In Deutschland ist der Wasserstoff allerdings subventioniert, wenn Sie an die Tankstelle fahren, da ist keine Steuer drauf. Wenn Sie das in Österreich machen, da ist dann Steuer drauf, da kostet es 27 bis 30 Euro, etwa 100 Kilometer. So, jetzt tut sich auch in Europa was. Es kommen immer mehr Hersteller raus mit Fahrzeugen, die jetzt auch günstiger sind als €30.000, dass man einigermaßen was kaufen kann mit einer halbwegs vernünftigen Reichweite. Für die Leute, die ein bisschen Angst haben, dass sie irgendwie zu kurz fahren können, gibt es jetzt auch eine Reihe von Modellen, die also mehr als 650 Kilometer Reichweite haben. Der Schlager im Augenblick ist tatsächlich der Volkswagen ID.7, wird sehr, sehr stark nachgefragt. Okay, ja. Und dann ist natürlich auch die Frage, das ist das PKW, wie sieht es bei den LKWs aus? Ne? Bei den LKWs, bin ja auch ein Wasserstoffmensch, wenn Sie mich vor 2, 3 Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, naja, LKWs, das machen wir wohl eher mit Wasserstoff, oder? Tatsächlich sieht es folgendermaßen aus. Der Wasserstoff, ich habe vorhin kurz gesagt, wir haben ein Kostenproblem. Ja? Und im Transportwesen wird jeder Cent Einsparung pro Kilometer wird gefeiert. Ja? Und wenn wir aber bei einem Preis sind, der 3-mal so hoch ist pro Kilometer als jetzt der Diesel, oder ein vollelektrischer, dann hat die Technik ein Problem. Ja, also wir haben im Augenblick vor allem ein Kostenproblem. Und die Analysten sagen, der Wasserstoff wird konkurrenzfähig, wenn die Kosten mal kleiner sind als 4 bis 5 Euro pro Kilogramm Wasserstoff. Ja. Im Augenblick zahlen wir aber 17 bis 18 Euro pro Kilogramm für den grauen Wasserstoff, der also im Prinzip einen Fußabdruck hat, ähnlich wie Diesel. Österreich ist noch teurer. Das heißt, um da auf ein Viertel runterzukommen, das wird schwer zu erreichen. Das wird eher teurer, wenn wir grünen Wasserstoff erzeugen wollen. Derzeit sinken aber die Kosten für die Batterien weiter. Und das ist das Entscheidende, die Lenkzeiten sind identisch. Bisher hieß es ja immer, ja, das dauert dann zu lange, bis so eine LKW-Batterie aufgeladen ist. Ne? Jetzt ist aber so, in Europa, da darf so ein Truckfahrer, der darf 4,5 Stunden fahren und dann muss er eine Stunde Pause machen. In der Stunde, also die ersten Transportunternehmen haben schon elektrische Flotten. In der Stunde fährt er an einen ganz normalen Schnelllader mit 350 kW, hängt die Kiste dran, geht was essen oder macht irgendwie sonst Rast. Nach einer Stunde fährt er wieder weiter. Der kriegt seine Batterie nie leer, weil er darf gar nicht länger fahren. Ja. Und deshalb ist es auch egal, es ist absolut richtig, man kann Wasserstoff schneller tanken. Ja. Also wenn ich einen LKW mit flüssig Wasserstoff betanke oder sowas, kann ich das in 20 Minuten machen. Ja. Aber es ist egal, ja, weil der muss eh eine Stunde warten. Und derzeit kann das dann eben auch vollladen. Und wenn man das mal vergleicht, das sind 40-Tonner Truck, die Angaben schwanken irgendwo zwischen 25 und 40 Liter Diesel pro 100 Kilometer. Ich habe es mal 30 genommen. Das wären also etwa 45 Cent pro Kilometer Fahrtkosten. Beim Brennstoffzellen-LKW, da gibt die Firma Nikola, die solche Dinger baut, gibt an 8 Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer. Das wären also 1,40 Euro. Also deutlich mehr bei uns. Und wenn Sie das Ganze voll elektrisch machen mit einem 40-Tonner, brauchen Sie etwa 90 Kilowattstunden für die 100 Kilometer. Das ist dann je nachdem, was Sie für einen Stromtarif gebucht haben, irgendwas zwischen 35 und 55 Cent pro Kilometer. Ja. Okay, ja, und es geht halt auch deshalb immer mehr in die Richtung, weil die Batterien sich verbessern. Wir haben jetzt also hier für Großbatterien, für Busbatterien oder LKWs, gibt die Firma CATL, die solche Sachen herstellt, die geben 1,5 Millionen Kilometer Garantie. Ja, Garantie auf 15 Jahre Betriebsdauer. Und so viel anders ist es dann vom Diesel auch nicht mehr weg. Okay, ja, und jetzt fängt man an, immer mehr den Strom auch für den stationären Bereich puffern zu wollen. Interessanterweise geht es auch in die Richtung, dass man die Speicher kleiner macht. Früher hat man immer gesagt, naja, diese stationären Speicher, die können ja groß sein. Platz gibt's ja genug, wenn man den irgendwo hinstellt, auch egal wie schwer. Und mittlerweile hat man erkannt, gerade in Europa haben wir auch oft Platzprobleme und deshalb werden die auch immer kleiner, ne? Und eine andere Sache, die jetzt in den USA auch läuft, ist ein völlig anderes Prinzip. Das ist kein Lithium-Ionen-Batterie, sondern die bauen eine Rostbatterie oder eine Eisen-Luft-Batterie. Ja, da wird also mit Eisen, das ist der Minuspol, und dann wird Luft am Pluspol irgendwie gesammelt und wird irgendwie ionisiert. Die reagiert dann mit dem Eisen, gibt Eisenoxid, zu Deutsch Rost. Und wenn die Batterie dann sich wieder belädt oder wenn man die belädt, dann atmet die den Sauerstoff wieder aus und es gibt wieder das reine Eisen. Das soll also in Maine gemacht werden. Maine ist also im Osten der USA. Und das ist ganz typisch. Also man baut solche Dinger eigentlich immer auf in ehemaligen Industrieanlagen. Wir sehen gleich noch ein Beispiel in Kalifornien. Da wurden frühere Gaskraftwerke abgebaut und in die Montage oder in die Hallen, wo das Kraftwerk drin stand, da hat man jetzt die Batteriespeicher rein. Warum macht man das? Erstens sind die vor der Witterung geschützt und zweitens haben sie die ganzen elektrischen Anschlüsse da. Ja, da müssen sie nichts mehr machen. Da war ja vorher auch schon ein Kraftwerk drin. Der größte Speicher bisher steht in Kalifornien, in Moss Landing, das ist bei Monterey. Der hat also 6 Gigawattstunden. Speicherkapazität, da können sie mehrere hunderttausend Haushalte einen Tag lang mit Strom versorgen. Das ist also kein Kindergeburtstag. Okay, ja, wie geht's denn weiter jetzt? Und da ist zunächst mal die Frage, Warum ist es denn eigentlich, warum reden wir immer von der Lithium-Ionen-Batterie? Ne? Also Lithium-Ionen-Batterie, ist, früher gab es ja noch andere Sachen. So die Älteren unter uns, die kennen ja noch so Nickel-Cadmium, Nickel-Metall-Hydrid-Batterien und sowas. Ja, und das gibt's auf dem Markt. Die Batterie hat 1020 Kilometer Reichweite, WLTP. Und Sie können 700 Kilometer draufladen in 10 Minuten. Und damit ist es eigentlich ziemlich durch. Und was jetzt schon auf dem Markt ist gerade, ist ein Fahrzeug mit 6C, also 6 Mal pro Stunde. Das heißt, es sind 10 Minuten voll beladen, von 10% auf 80% in 8,5 Minuten. Ja. Wenn Sie die richtige Ladesäule haben. Ja. Also zu Hause in der Wallbox erreichen Sie es nicht. Aber wenn Sie die richtige Ladesäule haben, kriegen Sie 1 Kilometer Reichweite pro Sekunde draufgeladen. Können Sie mitzählen. So, jetzt komme ich zur Zusammenfassung. Also ich habe ja am Anfang so ein bisschen den Bogen gespannt und konnte hoffentlich zeigen, dass die Batteriefahrzeuge die geringsten Treibhausgasemissionen über ihren Lebenszyklus aufweisen, beste Energieeffizienz und die geringsten Kosten auf Perspektive. Generell ist der Trend da, so ein Megatrend zur Abkehr von kritischen Rohmaterialien und die Fertigungskosten zu verringern. In der Chemie werden wir es noch schaffen, die Materialien weiter zu verbessern, da bin ich sehr zuversichtlich. Wir wollen die Batterien frei von kritischen Rohstoffen machen. Und im Engineering habe ich Ihnen gerade gezeigt, da gibt es also ganz neue Designs, die halt erlauben, deutlich mehr Speichermaterial, auch diese schwächeren Speichermaterialien, die man früher gar nicht verwenden konnte, weil man sonst keine Reichweite gehabt hätte, die kann ich jetzt in diese neuen Designs packen und die sind immer noch ausreichend in der Menge, sodass die Batterie eine hohe Leistungsfähigkeit hat und wir haben eben eine nachhaltige Zusammensetzung. Ja, und wenn das jetzt noch kommt mit diesem neuen Zelldesign, dann könnte es tatsächlich passieren, dass der arme Dieselfahrer, also der jetzt jeden Tag 1800 Kilometer nonstop mit 5 Leuten im Auto und 3 Hunden und einem Campinganhänger fahren muss, dass wir vielleicht für den auch noch was hätten, also für die Zukunft. Ja. Und dann wären wir alle glücklich. Herzlichen Dank.
Herr Richtner, wir haben Ihnen zu danken für den tollen Vortrag. Also ich fand das zugleich eben sehr fundiert und unglaublich anschaulich. Und Sie haben auch schon die gesellschaftlichen Zusammenhänge, die anderen Energieformen, die Entwicklungen, denke ich, sehr plastisch auch dargestellt. Insofern werden wir sicher viel zu diskutieren haben. Aber genau das ist ja eigentlich die Intention dieser Reihe Wissenschaft für jedermann. Innovative neue Forschung so anschaulich darstellen, dass auch der Laie verstehen kann. Und das ist nicht nur eine Frage der Rhetorik, sondern eben auch die Ermöglichung einer gesellschaftlichen Diskussion. Und die Energiewende ist eben nicht nur eine Frage der Technik, sondern da gehört sehr viel dazu, dass das gelingt. Ich mache ja ein bisschen aus sozialwissenschaftlicher Perspektive dazu, gerade jetzt auch zu Innovationsforschung. Und da ist eben doch zunehmend die Erkenntnis, die wissenschaftliche Findung ist das eine, das technische Tüfteln muss dazukommen. Es braucht den unternehmerischen Mut, die unternehmerische, auch die politische Innovation, oft auch die kulturelle Innovation fürs Nutzerverhalten der Menschen. Oft bei Energie ja auch Prosumenten, also die nicht nur konsumieren, sondern vielleicht Energie auch produzieren. Das ist ja auch zivilgesellschaftlich irgendwie ganz interessant. Und was auch in der Forschung ist, nochmal, dass man zunehmend sagt, es braucht nicht nur die Innovation, sondern auch die Exnovation, also wie wir aus dem Falschen rauskommen, bisherige Energiestrukturen. Sie haben es ja auch genannt ein paar Mal, die Energiewende ist gescheitert. Es liegt auch daran, dass in den traditionellen Strukturen sehr viel Geld, sehr viel Macht sitzt, mit denen einfach Innovationen, die als Konkurrenz gesehen werden, verhindert werden. Also auch das finde ich eine ganz interessante Forschung. Sie sind dran. Es ist einfach toll, was Sie geschildert haben an technischen Möglichkeiten, an Energierevolution, die mitten im Gang ist. Ob die sich durchsetzen kann. Unser möglicherweise künftiger Bundeskanzler sagt, Solar- und Windenergien seien nur eine Zwischentechnik, eine Zwischenlösung und will zurück zur Nuklearenergie. Donald Trump in seiner Inaugurationsrede, Dick Baby Dick, zurück zu fossilen Energien. Also quasi Gegenwind ist schon da, ja, dass sich das durchsetzen muss, aber Sie haben, denke ich, sehr auch anschaulich gezeigt, auch die Preisvorteile, und das muss sich ja auch durchsetzen. Gerade das kenne ich auch aus der Debatte. Im Grunde das Aus für Nuklearenergie war nicht primär der Beschluss, dass wir es nicht haben wollen, sondern auch die finanziellen Analysen, die eben gesagt haben, das ist unglaublich teuer. Also die Liberalisierung der Strommärkte war eigentlich der Transformationsfaktor. Ja, also von meiner Seite eben das ein bisschen sozial, ethisch, gesellschaftspolitisch einbinden, das haben Sie, da haben Sie eigentlich schon sehr viele Stichworte genannt. Mhm. Klar, aus meiner Perspektive, Sie haben es auch gesagt, jede Technik hat ihre Ambivalenzen. Vielleicht da auch nochmal die Einschätzung, gerade bei den Rohstoffen, Kobalt aus Kongo mit Kinderarbeit haben Sie genannt, mit unglaublich schlechten Sozial- und Umweltbedingungen, mhm, Wasserverbrauch im Konflikt mit den indigenen Bevölkerungen. Gibt es Kobalt woanders noch, von Philippinen glaube ich auch, und kann man da ausweichen oder muss man ganz weg? Lithium, ein Riesenproblem, es ist gar nicht so bekannt, aber in der Ostukraine sind mit die größten Vorräte für Lithium. Und das ist möglicherweise eben auch ein treibender Faktor, warum Putin sich so sehr für die Ostukraine interessiert und auch China das unterstützt. Lithiumvorräte sind natürlich künftig für die Wirtschaft schon entscheidend.
Also ich glaube, dass man da generell an bestimmten Schrauben drehen muss. Ich meine, die Verwendung von Kobalt in Batterien ist mittlerweile sehr streng geregelt. Mhm. Also die brauchen praktisch einen Herkunftsnachweis. Ansonsten muss man halt leider auch sagen, Kobalt ist jetzt nicht nur in manchen Batterien drin, das ist nicht in allen Batterien, sondern in manchen drin, sondern es ist ja auch, also die höchsten Kobaltkonzentrationen finden wir in unserem Handy und in unserem Notebook. Mhm. Und dann habe ich noch so Dinge wie Magnete oder Bohrer und Sägen, das sind alles Kobaltstähle, das sind also mengenmäßig riesige Mengen, die verbraucht werden. Das heißt, wir haben also ein sehr komplexes Aufgabengebiet. Eigentlich muss man halt hergehen und müsste eigentlich die Situation der Menschen vor Ort verbessern. Diese Kinderarbeit, die gibt es ja deshalb, weil die Menschen dort so arm sind, dass die halt in diesen kobalthaltigen Gebieten, da graben die irgendwelche Löcher und schicken ihre Kinder rein. Das sind also Familienbetriebe, wenn man so will. Und die müssen dann diese Kobaltbrocken rausholen. Das kann man verurteilen. Man kann auch sagen, das dürft ihr jetzt nicht mehr. Dann haben sie gar nichts. Ja, es ist ein schwieriges Problem. Ja, das heißt, wir müssten eigentlich umgekehrt schauen, wie wir die Situation dort allgemein verbessern können. Ansonsten werden wir die nicht mit ins Boot kriegen. Ja. Und beim Lithium ist es so, Sie haben so den Wasserverbrauch angesprochen. Lithium wird gewonnen entweder aus normalem Bergbau, das ist der größte Teil in Australien, oder aus einem Salzsee, zum Beispiel in der Atacama-Wüste in Chile. Da wird es also so gemacht, da wird dann das Salzwasser hochgepumpt und auf dieser Salzkruste einfach verdunsten lassen, das macht die Sonne. Dann fallen diese Salze langsam aus und irgendwo ist dann auch das Lithium dabei. Es wird gesammelt, muss dann gewaschen werden und dafür brauchen wir Süßwasser. Jetzt ist es tatsächlich so, dass dort die Grundwasserspiegel für das Süßwasser sinken. Sie sinken aber schon seit 1960er Jahren. Und da gab es noch keinen Lithiumabbau. Was es aber gibt, ist Kupferproduktion. Im Nachbartal sitzen zwei der größten Kupferproduzenten weltweit, BHP und anderen Namen habe ich vergessen, die brauchen 8-mal mehr Wasser als die gesamte Lithiumproduktion. Also Lithiumproduktion verbraucht etwa so viel Wasser wie die Hotels, die ja um diesen Salzsee angesiedelt sind. Es macht einen Beitrag, aber das sind halt 10% zum dortigen Verbrauch. Hilfe ist in Sicht, weil die chilenische Regierung hat jetzt die größten Verursacher für diese Trockenheit, nämlich die BHP und Saldi war, dazu verdonnert, Abhilfe zu schaffen. Und die haben jetzt gerade das größte Meerwasserentsalzungswerk Südamerikas in Betrieb genommen. Und das schickt pro Minute 300 Kubikmeter Süßwasser hoch, um diese Aquifere zu entlasten. Ja, das heißt, also da ist einigermaßen Ruhe jetzt.
Und gibt es eine Chance, vom Lithium eher wegzukommen? Sie haben gesagt, natürlich Zehntel der Kosten, vierfache Kapazität. Das ist natürlich eine tolle Entwicklung. Auf der anderen Seite, Sie haben nur so nebenher bemerkt, am Anfang, Sie kamen vom Wasserstoff, dann haben Sie mit Batterien angefangen, wussten noch nicht, was nicht geht und haben so quasi aus Versehen neue Batterietypen erfunden. Was sind das genau für Typen und wie weit sind da die Möglichkeiten, das auch kosteneffizient zu gestalten? Sind das echte Alternativen?
Was technisch am meisten fortgeschritten ist, ist die sogenannte Natrium-Ionen-Batterie. Also weiß jemand nicht, wie eine Batterie funktioniert?
Sie können sicher die Zahl verdoppeln, Sie trauen sich nicht an, das zu sagen.
Ich versuche es kurz zu erklären. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei IKEA-Regale. Eins steht ein bisschen höher, eins steht ein bisschen niedriger. Auf das höhere schreiben wir Minus drauf. Auf das andere schreiben wir Plus drauf. Dann haben Sie lauter Fußbälle, dann schreiben Sie Lithium drauf. Wenn Sie diese Lithium-Fußbälle jetzt alle in das höhere Regal einsortieren, dann ist die Batterie geladen. Ja. Dann rütteln sie so ein bisschen dran, dann purzeln die raus über einen Zwischenraum. In der Batterie ist es eine Flüssigkeit, Elektrolyt. Und dann sortieren die sich automatisch und gerne in das untere Regal ein. Und wenn die alle da drin sind im Pluspol, dann ist die Batterie entladen. Und gleichzeitig gehen außenrum über den äußeren Stromkreis gehen elektrische Ladungsträger, also die Elektronen, die machen dann den Strom. Und wenn sie die zurückpumpen über ihr Ladegerät, dann folgen die Fußbälle wieder nach. So funktioniert es. Das heißt, sie haben also zwei wie so Regalstrukturen, in denen das Lithium aufbewahrt wird. Und sie können jetzt das Lithium, was diesen Ladungstransport zwischen beiden macht, können sie ersetzen durch andere. Zum Beispiel Natrium, das ist das nächstschwere Element, was einfach geladen ist. Und es funktioniert recht gut. Also Sie haben jetzt sogar schon die ersten Fahrzeuge auf Natrium-Ionen-Basis am Fahren. Natrium-Batterien sind schwächer als die Lithium-Ionen-Batterie von ihrer Speicherkapazität, aber sie sind schneller nochmal. Und vor allem arbeiten sie bei tiefen Temperaturen viel besser. Ja. Bei einer Lithium-Ionen-Batterie, wenn Sie die auf minus 20 Grad abkühlen, dann kriegen Sie noch 70% raus aus der Batterie. Ja. Bei Natrium-Ionen-Batterie wären es 90%, also besser als ein Verbrenner. Ja. Und das heißt, das ist eine Perspektive und die Tatsache, dass die Batteriechemie schwächer ist, von der Speicherkapazität her, macht jetzt nicht mehr so viel aus, weil wir haben ja diese neuen chinesischen Designs, diese Cell-to-Pack-Technologie, wo ich einfach mehr dieser Materialien unterbringen kann, sodass ich auch eine gescheite Reichweite hinbekomme.
Ich habe noch eine Frage zur Speicherung vom Stromnetz. Wir haben ja eben zunehmend Wind und Solar ist volatil, wetterabhängig, mal zu viel, mal zu wenig. Man kriegt 8 Cent, wenn man es einspeist, bis zu 40% muss man zahlen. Das ist ja eine gewaltige Differenz, eigentlich eine Chance, auch da ein Geschäft draus zu machen. Und es ist ja zunehmend, es gibt die Unternehmen, die mit Großspeichern sind. Ich glaube inzwischen 8-mal so viel die Privathaushalte, was die speichern können. Und jetzt in den Medien ist viel zu die Rede von dem Batterie-Tsunami, wenn man systematisch die Autobatterien nutzen kann. Und ich glaube, in Frankreich, Renault bietet das schon an, die Garantien dafür zu geben, dass die systematisch einbezogen werden kann. Ist das in Deutschland, kommt das voran? Was macht das quantitativ aus? Ist das wirklich eine Chance, die Speicherung von Strom nochmal um Quantensprung zu verbessern?
Also es sind jetzt ein paar Aspekte. Also das eine ist, dass man tatsächlich die PKWs und deren Batterien versucht, als Zwischenspeicher zu verwenden. In manchen Ländern geht es schon, in Deutschland geht es noch nicht. Also wir könnten das tun, regulatorisch. EU würde es erlauben, aber in Deutschland gibt es zum Beispiel das Finanzamt. Ja. Und das Finanzamt sagt, es kann ja wohl nicht angehen, dass jemand im Geschäft praktisch kostenlos sein Auto voll lädt und dann zu Hause sein Haus damit irgendwie betreibt. Das ist irgendwie geldwerte Leistung, die er versteuern müsste, wie auch immer. Es ist schwierig. Und was vor allem auch fehlt, ist die Hardware in den Häusern, die das entsprechend machen kann. In USA geht es schon. Also da haben die Teslas im letzten Winter schon Leben gerettet, weil wenn so ein Schneesturm kommt im Winter, da brechen ja immer die Netze zusammen, weil die haben ja ihre Klingeldrähte über Land gelegt, und wenn dann ein Baum umfällt, ist wieder eine ganze Stadt ohne Strom. Wer aber so ein Auto mit Batteriespeicher in der Garage stehen hat, und der ist hoffentlich voll, dann hat er 70 Kilowattstunden. Ja. Diejenigen, die einen Heimspeicher haben, die wissen, also wenn sie Solar auf dem Dach haben, so ein Heimspeicher, der hat vielleicht 10 Kilowattstunden. Ja. Das heißt, mit so einem 70 Kilowattstunden Teil, da können sie eine Woche lang ihr Haus versorgen. Ja. Das ist also schon eine Ansage. Aus verschiedenen Gründen würde das dann auch dem Netz helfen. Bei den Großspeichern ist es so, die hängen im Augenblick, aber nicht, weil es zu wenig Leute gibt, die das machen wollen. Es gibt sehr viele. Sondern es ist, weil die Bundesnetzagentur immer noch auf der Basis alter Regelungen hantiert und solche Speicher nicht als Hilfe betrachtet, sondern eher als Belastung. Deshalb türmen sich im Augenblick sogenannte Netzanschlussanfragen auf. Also wenn Sie jetzt einen großen Batteriespeicher irgendwo ans Netz bringen wollen und wollen da Geld mitmachen, ja, und wollen Überschussstrom speichern und dann abends, wenn er gebraucht wird, wieder teurer verkaufen. Das ist das Businessmodell. Dann können Sie es nicht einfach so machen, sondern Sie brauchen eine Genehmigung. Und das macht die Bundesnetzagentur, und das sind die Anschlussgenehmigungsanfragen. Und die türmen sich im Augenblick auf eine Leistung von 226 Gigawatt. So eine Leistung wie 200 Kernkraftwerke. Da könnte man schon was machen. Ja. Aber die Bundesnetzagentur hat einen Sachbearbeiter für diese 1000 Anfragen mittlerweile. Und die Leute laufen Sturm. Ich bin mal gespannt, es wird ja jetzt alles besser bei der nächsten Regierung. Da schauen wir mal, wo wir landen.
Ja, ich hätte noch viele Fragen, aber ich möchte das Forum öffnen, da hinten mit dem roten Pullover.
Zwei Sachen habe ich im Internet aufgeschnappt, und zwar in Australien, bei Cosmos Online stand, baut der Staat Großspeicher erfolgreich, und bei worldnuclear.org stand, dass die Republik Indien, wo ja auch Thorium in Massen vorkommt, fast für die Ewigkeit, einen Reaktor entweder schon gebaut hat, also der ist nicht sehr groß, 600 Megawatt, glaube ich, oder einen Bau hat, und die Republik Indien ist wahrscheinlich das einzige Land, das es jemals kostengünstig zu skalierbar herzaubern könnte. Also die können sozusagen die Kernenergie noch retten, vielleicht.
Der erste Teil war was nochmal?
Der Großspeicher in Australien, der bei Cosmos Online steht.
Ja, kann man machen. Also in Deutschland bräuchten wir das nicht, weil die ganzen Großspeicher, die geplant sind, die kommen alle aus der Privatwirtschaft. Ja. Das würde also auch den Steuerzahler nicht belasten. Was den indischen Thoriumreaktor angeht, die Chinesen haben ja auch so einen kleinen Versuchsreaktor, den sie jetzt. Sind Sie sicher, dass es Indien war oder war das China? Ja, okay. Ja, also das Problem ist, die Thorium-Hochtemperaturreaktoren, die laufen mit einer sogenannten Flüssigsalzschmelze. Da haben sie Metallfluoride bei 600-700 Grad, und bisher war es nicht möglich, die irrsinnig hohe Korrosion in den Griff zu bekommen. Ich weiß nicht, ob da Chemiker sind unter Ihnen, aber man verwendet im Chemielabor eine Salzschmelze, um Dinge aufzulösen, die man ansonsten nicht auflösen kann. Ja. Und das haben sie jetzt in einem Reaktor drin. Das kann man machen, ist aber eine große Herausforderung, um es mal vorsichtig zu sagen. Das ist das eine. Und das andere, wie gesagt, mir ist auch noch nicht klar, wie man jetzt damit umgeht, dass man jetzt halt auf einmal bei den Spaltprodukten doch langlebige, hochradioaktive Isotope bekommt. die einem dann nochmal in die Suppe spucken, weil man dann entweder eine Wiederaufarbeitung bräuchte oder was auch immer. Die also nochmal so einen Rattenschwanz hinter sich herziehen, auch was das Sicherheitskonzept angeht. Ja. Also da bin ich jetzt mal gespannt, wie das weitergeht. Ja.
Ich habe bloß eine Frage zur Elektrolyse. Was macht man mit dem ganzen Sauerstoff, der da entsteht?
Der geht in die Luft.
Wird nicht technisch genutzt?
Es gibt tatsächlich, das ist eine sehr gute Frage, es gibt tatsächlich Anstrengungen, den technisch zu nutzen. Wobei man auch sagen muss, also reiner Sauerstoff zu handeln, ist sehr gefährlich.
Ja, aber das ist ja dann mit dem Wasserstoff ähnlich.
Ja, also man könnte...
So wie wenn man den einfach in die Erdgasrohre reinleiten könnte, das ist ja von der Dichtigkeit her gar nicht möglich.
Der Wasserstoff jetzt, ja. Oder was? Ja, ja. Also Wasserstoff, das heißt ja immer, ja, das soll irgendwie mit den normalen Erdgasleitungen geführt werden, indem man, ich glaube, die aktuelleren können so 10-15% Wasserstoff vertragen, der Rest wäre Erdgas. Das Problem ist, wenn ich jetzt hergehe, Wasserstoff hat komplett andere Verbrennungseigenschaften als Erdgas. Ja? Wenn ich jetzt auf einmal das Erdgas mische mit Wasserstoff, dann funktionieren meine ganzen Brenner nicht mehr. Ja. Müssen sie alle Brenner austauschen.
Ja. Und ich muss ständig den gleichen Prozentsatz haben. Sonst funktioniert es ja wieder nicht.
Das auch noch dazu. Also es ist eigentlich so eine Schnapsidee. Ja.
Ich hätte noch eine Frage zur Batterie. Mit dem Natrium gibt es da keine Probleme mit Wasser einfach?
Ja, das Natrium wird dann nicht als Metall in der Batterie gespeichert, sondern das Natrium krabbelt in so einer Struktur, es ist Kohlenstoff. In dem Fall ist es Hartkohlenstoff. Ja. Bei der Lithium-Ionen-Batterie ist es Graphit. Graphit kennen Sie, das ist das schwarze Zeug, was ein Bleistift ist. Ja. Das hat solche Regalstrukturen, so Schichtstrukturen, da krabbelt das Lithium rein. Bei Natrium verwendet man Hartkohlenstoff. Hartkohlenstoff kennen Sie auch. Das ist das Zeug, wenn bei Ihnen die Suppe überkocht und Sie kriegen so einen schwarzen Rand. Das können Sie abkratzen, Minuspol, Natrium-Batterie, also ähnlich.
Ja. Ja, meine Frage ist betreffend der Feststoffbatterie, von denen man öfters liest und das soll der Heilsbringer sein. Haben Sie schon darüber berichtet und ich habe das nicht ganz verstanden oder gibt es da noch eine neue Technik? Und die zweite Frage wäre, ist China der Vorreiter und wird es bleiben oder sind wir wissenschaftlich auf dem Weg, auch wieder eine Bedeutung zu erreichen?
Bei der Feststoffbatterie versucht man eigentlich, so ähnlich wie hier gezeigt, das Graphit, was sehr voluminös ist und eigentlich selber ja nichts speichert, sondern einfach nur Regalstruktur ist für das Lithium, das rauszuwerfen und stattdessen reines Lithiummetall aufwachsen zu lassen. Wenn ich das in der Flüssigkeit mit einem Flüssigelektrolyt mache, immer wieder, dann bilden sich auf dem Lithium solche Nadeln an der Oberfläche, die wachsen durch die Batterie durch, machen Kurzschluss. Wollen wir nicht. Deshalb hat man gesagt, naja, wir könnten das machen, wenn wir die Flüssigkeit komplett verbannen aus der Batterie und machen da wie so eine feste Wand dazwischen, die für die Nadeln nicht mehr durchlässig ist, aber für das Lithium-Ion selber. Also so ein Festelektrolyt sozusagen. Und damit kann man perspektivisch nochmal 30-40% Speicherkapazität gewinnen. Wie da der Stand ist, ist schwer wirklich abzuschätzen. Es gibt Leute, die sagen, ja, wir fertigen das demnächst, ja. Und dann hört man wieder lange nichts davon. Toyota hat 2020 schon gesagt, sie machen irgendwie 2022 die Produktion auf, jetzt sagen sie 2028. CATL sagt vielleicht 2030, schauen wir mal. Also das ist so eine Sache, die gilt als heiliger Gral in dem Bereich, aber wie weit man dann tatsächlich kommen wird, muss sich zeigen. Also wir haben in Europa, glaube ich, eine sehr gute Forschung. Wir haben aber Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Ja. Ein schönes Beispiel, haben Sie es vielleicht mitgekriegt, ist die Pleite von Northvolt in Schweden. Was ist da passiert? Die haben zu viel Ausschuss produziert und dadurch sind die Batteriezellen zu teuer und konnten auch nicht genügend liefern. Das Management war sehr, sehr optimistisch, sagen wir mal so. Und die haben es einfach nicht geschafft in der Zeit. Das ist ganz normal. Jeder, der Batteriezellen fertigt, muss eine Straße aufbauen, die hunderte von Drehknöpfen hat. Und nur wenn die optimale Einstellung von allen ist, kommen man hinten perfekte Zellen raus. Ja. Das haben die Chinesen auch durchlaufen. Die haben 5 Jahre lang Schlamm geschippt und kamen am Ende raus und waren Weltmarktführer. Ja. Bei uns, wir hatten in Kamenz eine hervorragende erste Batteriezellfertigung von der Firma Litec. Nach 3 Jahren wurde sie von einem süddeutschen Automobilhersteller übernommen, der das in seinen Smarts einsetzen wollte. Der hat gesagt, das ist zu viel Ausschuss, machen wir den Laden dicht. Wir hätten eine tolle Batteriezellfertigung. Wenn wir bei uns oder in Europa in Zukunft immer so denken, dass wir sagen, nach 3 Jahren spätestens geht uns die Luft aus, werden wir alles, was irgendwie längere Entwicklungszeit braucht, in Zukunft kaufen. Weil wir selber die Geduld verlieren, weil wir nicht langfristig denken. Das ist das Problem.
Jetzt Ihre Frage.
Ja, danke. Ich habe etliches verstanden. Vielen Dank dafür. Es ist ein bisschen autolastig, die ganze Geschichte mit der Energie. Ich denke, am besten sind wir dran, wenn wir insgesamt weniger Energie verbrauchen. Auch, das heißt, weniger Auto fahren oder überlegen. Ich bin keine Autofeindin. Überlegen, wann ist es sinnvoll, Auto zu fahren. Ich habe eine ganz praktische Frage.
Ich bin mit dem Zug hier.
Ja, gut. Ja. Aber Sie haben Auto, habe ich rausgehört. Aber das ist... Gegeben. Meine Frage ist Photovoltaik, also Energieverbrauch im häuslichen Bereich zur Heizung und Stromerzeugung und Kochen und all diese Dinge. Sie haben gesagt, morgens und abends haben wir den höchsten Verbrauch. Die Sonne scheint mittags am stärksten hier bei uns, wenn sie scheint, im Winter sowieso wieder anders. Warum ist es nicht möglich, die Batterietechnik, die Sie so in unterschiedlichen Stadien für Autos geschildert haben, zum Eigenverbrauch in größeren Wohnanlagen oder auch in kleineren Wohnanlagen für die nicht nur Kapazitätsspeicherung des laufenden Tages, sondern für mehrere Tage, ich sag mal eine Woche zu nehmen und das Finanzamt mit einer Pauschale oder wie das auch immer geregelt werden könnte, also nicht gewerblich betrachtet, sondern für die Erzeugung des Wohnraumes, wo das installiert worden ist, dass diese Technik dafür zu nutzen, weil die Heizkosten im privaten Bereich, die Wohnnebenkosten sind einfach auch ein großes Problem.
Also was zu beobachten ist, ist, dass es immer mehr sogenannte Regionalspeicher gibt, die jetzt eigentlich genau das machen, wie Sie sagen, aber halt jetzt nicht auf der Ebene von ein paar Wohneinheiten, sondern vielleicht von einem ganzen Stadtviertel. Ja. Und das sind eben diese Großbatterien, die ich da gezeigt habe, die jetzt für mehrere 10.000 Haushalte zum Teil sogar schon bis 3-4 Tage eine Versorgung sicherstellen können. Das sind so Sachen, die sind in der Entwicklung, auch in der Genehmigung schon. Die Technik ist da, aber man muss es jetzt halt umsetzen. Ja.
Ich habe eigentlich keine Frage. Ich will vielleicht zu ein paar Zahlen noch mal was sagen. Ja. Zu der Folie 12 mit dem Batterieelektrisch China. Ja. Man muss wissen, dass die chinesische Industrie massiv subventioniert wird, also nicht nur ein bisschen. Ja. Das ist einmal von der Zentralregierung und dann natürlich auch von vielen Governments. Ja. Das hat aber unter anderem dazu geführt, dass zum Beispiel die besagte Firma Kettle, die etwa 40% Weltmarktanteil an diesen Batteriespeichern mittlerweile hat, innerhalb kürzester Zeit sehr schnell gewachsen ist. Ja. Unter anderem auch, indem sie mal einfach mal über vor einigen Jahren, also 1500 PhDs, also Doktorabsolventen eingestellt haben und so weiter und so fort. Die Geschwindigkeit, mit der diese batterieelektrischen Fahrzeuge den chinesischen Markt erobert haben innerhalb dieser 5 Jahre, die ist schon sehr beachtlich und war für viele auch nicht so vorherzusehen. Und wenn Sie so in die Zeitung gucken, wer hat das größte Problem zurzeit, ist der Volkswagen-Konzern, vor allen Dingen die Gruppe. Und die haben deshalb das Problem, weil sie hauptsächlich in China von den benzinangetriebenen Fahrzeugen leben und gelebt haben. Ja. Das muss man sehr ernst nehmen, weil wenn China auf einen Industriezweig angreift, dann sind sie da. Ja? Mhm. So, das Zweite, was man wissen muss, es gibt schon sehr viel Überkapazität auf dem Batteriemarkt. Das betrifft hauptsächlich die Transportindustrie, weil das das mit Abstand größte Volumen ist. Das betrifft aber auch andere. Das heißt zum Beispiel, ein BYD hat das größte Batteriewerk der Erde gebaut vor 2 Jahren und hat das zu etwa 50% ausgelastet zurzeit. Mhm. Ja? Das heißt, diese Batterien kommen auf den Markt und sie kommen zu sehr günstigen Preisen. Also Daumenregel war mal 100 Euro pro Kilowattstunde. Wir sind mittlerweile bei 70 und das in einer Geschwindigkeit, die man vorher nicht gesehen hat. Ja? Ja. Das führt ja auch dazu, was Sie gezeigt haben, dass die Autos günstiger werden. Ja? Bei den Batterien selber muss man aufpassen. Auch bei den heutigen Lithium-Ionen-Zellen gibt es unterschiedliche Ausbringungsraten. Ja? Also es gibt teilweise auch Zelltypen, ja? Die haben einen Ausschuss von 40%. Wenn Sie eine Fertigung mit 40% Ausschuss fahren, dann werden wir alle getötet, wenn Sie so etwas verantworten als Fertigung. Ja? Ja. Sondern das ist einfach ein ganzes Stück weit auch gepusht. Das heißt aber nicht, dass das nicht richtig ist. Ja?
Also,
und das Letzte, was ich noch anmerken wollte, weil Sie gesagt haben, mit dieser Netzwerkagentur, wir arbeiten halt gerade auch in Deutschland, nicht nur in Deutschland, halt gegen eine sehr große Energielobby. Weil wenn an das, was am Antrag ist, auf den Markt kommt, dann bin ich mal ein bisschen böse, dann brauchen wir unsere Energiekonzerne, unsere Stadtwerke auch nicht mehr.
Ja, also was zur Förderung in China zu sagen ist, ist, die kriegen ja alle. Ja, die kriegt so eine Firma wie BYD oder CATL genauso wie ein Tesla in Shanghai. Ja, die kriegen die alle. In USA haben wir den Inflation Reduction Act. Da hat man 650 Milliarden Dollar in die Hand genommen, um genau solche Aktivitäten zu fördern. Und wenn bei uns einer vorschlägt, ja, wir könnten ja irgendwie hier unterstützend eingreifen, da ist sofort ein Riesengeschrei. Da heißt es, um Gottes Willen, staatlicher Dirigismus und so, das ist ja alles verwerflich. Um Gottes Willen, ja. Gleichzeitig weinen sie wieder, weil in China eben, also es gibt aber auch noch andere Sachen, es gibt hausgemachte Sachen. Also wie zum Beispiel, ich meine, der VW-Konzern, der hat halt jahrelang auch die Erträge massiv ausgeschüttet. Ja, er hat sich nicht in Richtung von einem Wandel vorbereitet, er hat nicht sehen wollen, dass der Markt in China einbrechen wird. Ja, das war abzusehen. Und in China hat man es eben so gemacht, die haben halt auch Gewinne gemacht und haben die sofort wieder reinvestiert. Ja. Wir hatten neulich Besuch von einer Delegation von CATL im Haus. Da ist ein früherer Mitarbeiter von mir jetzt als einziger Europäer irgendwie in der Zentrale. Dann habe ich gefragt, wie groß ist denn eure Forschungsabteilung? Dann hat er gesagt, 14.000 Mann. Die machen am Tag 32 Patente. Ja. Ja, und während bei uns sich alle an den Kopf fassen und sagen, diese blöde Elektromobilität, wir verlieren Arbeitsplätze, 100.000 Stück in Deutschland. Ja. Es gibt eine Studie von McKinsey, die sagen, ja, wenn wir in die Elektromobilität gehen, werden wir Arbeitsplätze verlieren, 100.000, 150.000. Wenn wir nicht in die Elektromobilität gehen, werden wir etwa 800.000 verlieren. Ja. Ja, und das ist halt das Problem im Augenblick, und die deutsche Industrie, die hat halt jahrelang sind die halt hergegangen, haben gesagt, ja, Batterien, die kaufen wir ein, das sind ja Commodities. Es kann doch keiner von einem Autohersteller verlangen, dass er sich mit Batterien beschäftigt, ja. Und der Unterschied ist, Volkswagen wird Zehntausende von Mitarbeitern entlassen. Die Firma BYD stellt jetzt gerade 200.000 neue Leute ein. Eine Firma, 200.000 neue Leute. Ja. Das ist der Unterschied zwischen Technologieoffenheit und Technologiesicherheit. Ja.
Es ist Zeit, also es gibt ja noch einige Fragen. Der Referent noch ist noch mal da, hat gerade angekündigt. Dann können Sie individuell noch mal die Fragen auch stellen. Ich danke Ihnen noch mal ganz herzlich auch für die Beantwortung der Fragen. Mir hat jetzt heute auch besonders gut gefallen, dass es irgendwie so nah an der Realität ist. Es ist keine Utopie, sondern tatsächlich die Entwicklungen sind da, aber natürlich sie tatsächlich auch zur Geltung zu bringen, gerade in Deutschland, das war jetzt am Schluss das Thema, da fehlt es ein bisschen an unternehmerischem Mut vielleicht auch. Hoffen wir, dass aus den vielen Ideen, die Sie aufgezeigt haben, auch ein bisschen Wirklichkeit wird. Vielen Dank nochmal.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.